Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Servus miteinander, hallo und herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, der Podcast des Roadbike-Magazins. Ich bin Moritz, Redakteur beim Roadbike-Magazin und eigentlich müsste die heutige Folge heißen Faszination Gravelbike, denn wir wollen über das Gravelbike sprechen und die Frage, ob das Gravelbike das neue Rennrad ist. Ich hatte bei der Eurobike den Eindruck, dass an jedem Stand, bei jedem Hersteller eigentlich ein raciges Gravelbike rumsteht. Also ein Gravelbike, was eher auf Wettkampf und schnell und Tempo und flink über Schotter, Stock und Stein darauf ausgerichtet ist. Und dann frage ich mich ja, ist das jetzt der neue Trend? Wird Gravelbiken irgendwie jetzt immer schneller? Und ist das jetzt das neue Rennrad? Und darüber möchte ich sprechen mit meinen beiden Gravelbike-Experten, die sich sehr viel besser in diesem Thema auskennen, nämlich Tom und Felix. Hallo ihr beiden.
Ja, hallo.
Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrrads. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt.
Ja, dann wurde es ja auch mal wieder Zeit. Ich muss gestehen, ich bin die letzten Jahre gar nicht mehr so viel Gravel gefahren. Ich war am Anfang so 2020, 2021 war ich da irgendwie total angefixt und bin viel gefahren. Jetzt zuletzt hat es mich eher wieder auf die Straße und aufs klassische Rennrad gezogen, deswegen bin ich so ein bisschen der dumme Fragende in dieser Folge. Und das, was ich jetzt gerade erzählt habe von meinen Eurobike-Eindrücken, deckt sich das mit euren Eindrücken? Und ist das Gravelbike jetzt das neue Rennrad? Oder wie, was ist jetzt gerade los da in der Szene?
Wird sich nicht durchsetzen.
Ja.
Ja, ich finde es ganz spannend, was du gesagt hast. Ich glaube, was man sehr, sehr stark merkt, gerade in den letzten 2 Jahren, dieses Jahr extrem, ist, dass es generell eine deutliche Diversifizierung gibt auf dem Gravelbike-Bereich. Also als das alles losging, da haben wir immer erklärt, wenn Leute gefragt haben, was ist denn Gravelbike, dann war so die schnellste Definition, ja, das ist halt ein Rennrad mit breiteren Reifen. Das hat sich so sehr verändert, ist so sehr in die sprichwörtlich Breite gegangen. Heute gibt es ja fast jedes Rad auch als Gravelbike. Also du kriegst mittlerweile Gravelbikes, die eher schon an Mountainbike erinnern, die eine Federgabel haben, die 50 mm oder mehr breite Reifen haben. Du kriegst E-Gravel-Bikes jeglicher Couleur. Selbst Falträder oder Lastenräder gibt es ja mittlerweile in Gravel-Bike-Versionen. Also sehr, sehr interessant, wie das immer weiter auch auseinandergeht und sich auffächert. Und ein ganz, ganz großer Trend oder eine ganz große Richtung dabei ist eben das Race-Gravel-Bike oder der Gravel-Racer, wie auch immer man das nennen möchte. Und genau das haben wir einmal ja zum Beispiel im Roadbike-Magazin im Frühjahr, ich glaube Ausgabe 5, 2024 war es, schon mit einem kleinen Test mit 4 Race-Gravel-Bikes gezeigt. Und dann ist es auf der Eurobike halt komplett eskaliert. Ne? Also wie du gerade gesagt hast, an jedem Stand hast du auf einmal so ein Fahrrad gesehen. Und das ist zumindest aktuell eine sehr, sehr der heiße Shit. Ja? Mhm. Und ich weiß nicht, Tom, wie du das siehst, aber gerade halt auch so diese Entwicklung hin dazu, sich auf dem Gravelbike auch messen zu wollen, tatsächlich in Rennen anzutreten, ist auch ungebrochen und sehr stark.
Ja, also ich bin da voll bei dir. Also ich sehe es genauso. Der Trend geht dahin einfach zum Race-Gravelbike. Ich erinnere mich, als so diese Modeerscheinung Gravel so aufplöppte, Thema Aero, da haben wir alle drüber geschmunzelt. Mhm. So Aero am Gravelbike braucht kein Mensch. Und jetzt gehen die Hersteller dazu, die optimieren die Laufräder speziell fürs Gravel, die optimieren den Lenker fürs Gravel. Also das ist echt spannend, wohin halt diese ganze Entwicklung noch geht. Aber wie Felix schon sagte, auf der Eurobike, überall waren eigentlich Race-Gravel-Bikes zu sehen. Also der Trend geht dahin. Nicht, dass man ein Gravel-Bike für alles hat. Ich meine, das ist immer noch hochinteressant. Aber der Trend geht eigentlich zum Zweit-Gravel-Bike. Eins fürs Bikepacking und eins wirklich, um sich gegenseitig zu messen. Mhm. Also ich finde es schon ja sehr beachtlich, wohin der Markt geht. Und ich finde es aber auch unheimlich spannend, wie so die Gravel-Bikes ausdifferenziert werden. Ja.
Und das ist so mein Eindruck gewesen, was du jetzt gerade sagtest, der Trend zum Zweit-Gravel-Bike, also zumindest mal bei den Herstellern. Das heißt ja nicht, dass es bei allen Konsumenten schon angekommen ist, auch wenn die Hersteller das sich mit Sicherheit wünschen. Aber bei den Herstellern sieht man ja sehr eindeutig, es gibt mal mindestens das Allround-Gravel-Bike im Angebot, was dann sehr stark aufs, ja, vielleicht auch Bikepacken ausgerichtet ist, aber halt eben ganz viele Optionen bietet. Und dann gibt es eben dieses Race-Gravel-Bike und bei manchen gibt es ja dann auch noch das sowohl in Carbon und dann aber auch noch in Alu und dann vielleicht sogar noch ein drittes Modell. Also die Bandbreite wird ja wirklich sehr groß.
Definitiv. Und was halt auch wirklich sehr interessant ist dabei, ist, wie unglaublich schnell die Entwicklung auch verläuft. Also wie teilweise die Hersteller selber von der Entwicklung überholt werden. Ich habe im Rahmen der Eurobike oder am Rande der Eurobike mit Paul Vosslänger zusammengesessen und gequatscht, der ja so der erste oder einer der ersten deutschen wirklich Gravelbike-Rennfahrer war und auch den einen oder anderen beachtlichen Erfolg mittlerweile eingefahren hat. Und der hat halt auch erzählt, wie er das so beobachtet oder mitbekommt, dass halt die Profis hingehen zu immer breiteren Reifen, also mittlerweile schon fast 45 mm breite Reifen als Standard sehen. Manche gehen sogar schon noch breiter. Und jetzt teilweise diese neuen Race-Gravel-Bikes vorgestellt werden, die dann eine Reifenbreite bis 40 mm zulassen, jetzt neu. Was ja eigentlich schon wieder so ein bisschen überholt ist. Das ist so ein Beispiel dafür, wie wahnsinnig schnell sich das entwickelt.
Mhm. Es kann natürlich auch viele schnell wieder verschwinden vom Markt. Ich meine, die Hersteller, glaube ich schon, die probieren natürlich viel aus. Was sich jetzt letzten Endes durchsetzen wird, wird sich dann zeigen. Aber grundsätzlich, also es ist einfach, ja, wie ich eben schon sagte, es ist echt spannend zu sehen, was möglich ist und was letzten Endes vielleicht dann auch wirklich Sinn macht. Die Bedürfnisse der Leute, die sind halt mannigfaltig. Und von daher, also ich finde, es macht in der Sparte echt Sinn.
Aber du sagst gerade die Bedürfnisse der Leute. Gibt es denn so viel Angebot an Gravel-Rennen in Deutschland, wo ich jetzt dann auch, oder eine richtige Szene, wo ich dann halt auch, wenn ich ambitioniert bin, dann so ein Race-Gravel-Bike für brauche? Oder ist das jetzt eher was von der Industrie kommt und was von der Seite irgendwie gepusht wird? Da kenne ich mich tatsächlich nicht so aus.
Also an Events plöppen tatsächlich ja immer mehr auf. Also das Angebot hat in den letzten, ich sag jetzt mal, ein, zwei Jahren enorm zugenommen. Mhm. Man hat fast die Qual der Wahl und manche Veranstalter haben mir halt wirklich schon gesagt, ja, die Teilnehmerzahl, die sinkt bei denen, weil das Angebot halt so groß ist. Die verteilen sich halt immer mehr.
Mhm. Ich glaube, hier ist es tatsächlich ausnahmsweise auch mal andersrum. Also wir sehen das ja schon öfter, dass die Industrie gerne auch mal Trends propagiert, Trends vorgibt, die mal mehr und mal weniger sinnvoll ist. Also ein großes Beispiel ist ja etwa die Scheibenbremse am Rennrad, die in der Retrospektive natürlich eine grandiose Idee ist, die wohl kaum noch jemand missen möchte mittlerweile. Aber wie hart war das umstritten am Anfang? Und da hat die Industrie ja sehr, sehr stark gepusht. Mhm. Und hier ist es tatsächlich so, dass das Interesse an solchen Rennveranstaltungen eher vorher da war, bevor eigentlich die Fahrräder dafür schon so weit waren. Und da ziehen die Hersteller jetzt nach und bieten die entsprechenden Räder an. Ich habe gestern tatsächlich nochmal geguckt, wie viel Angebot es an Veranstaltungen mittlerweile gibt. Und in Deutschland selber an größeren Rennen ist es noch nicht so viel, aber im direkten Umkreis in unseren Nachbarländern, in Belgien, in den Niederlanden, in Österreich, in der Schweiz passiert enorm viel, ohne dass du halt, je nachdem, wo du wohnst, besonders weite Anreisen hast. Also da kann man sich schon ordentlich austoben, wenn man das will.
Und sind das dann, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann halt so eine große Runde, die gefahren wird, oder ist das wie, also ich bin jetzt Lizenzrennfahrer oder ich komme aus diesem Lizenzumfeld. Das heißt, ich kenne das halt, du hast eine 2-Kilometer-Runde um Kirchturm und da fährst du dann 40 Mal drum. Wie muss ich mir dann so ein Gravel-Rennen vorstellen? Ist das eine große Runde, die gefahren wird, oder ist das auch so mit dieser großen Spreizung im Fahrerfeld, dass halt ein Teil fährt das wirklich als Rennen und fährt es hochgradig ambitioniert, aber das ist gleichzeitig auch ein Breitensport-Event, wo hinten die Leute eher auf Ankommen fahren. Wie sind diese Events und Wettkämpfe?
Ja, die Unterschiede sind tatsächlich enorm. Du hast ja einmal diese Eintages-Events, wo du dann die Strecke vielleicht vorgegeben kriegst oder meistens vorgegeben kriegst, den Track lädst du dir runter. Und da geht es natürlich meistens ein bisschen sportlicher zu. Gibt es Kleinigkeiten zu gewinnen. Es gibt natürlich dann aber auch die Geschichten, die dann vielleicht über 1, 2, 3 Tage gehen oder übers lange Wochenende. Und da kristallisiert sich das so ein bisschen dann raus. Wer möchte die Strecke vielleicht so ein bisschen im ruhigeren Modus fahren, aber letzten Endes schaffen? Oder wer möchte halt als Erster ins Ziel kommen, der gibt richtig Gas? Und bei solchen Geschichten siehst du dann tatsächlich schon an den Bikes, in welche Richtung es geht. Du siehst das einfach, der eine hat mehr Taschen dran und der andere ist halt sehr minimalistisch unterwegs. Und schon weißt du, aha, derjenige, der halt wenig dran hat,
der fährt auf Krawall.
So ungefähr, ja.
Ne? Aber wenn du wirklich die Rennen betrachtest, also das, was mittlerweile ja auch unter UCI-Label zum Beispiel veranstaltet wird, da, wo die Stars der Szene, von denen es ja mittlerweile doch eine beachtliche Anzahl gibt, unterwegs sind, dann sind das tatsächlich eher kürzere Rennen, die 4, 5 Stunden, vielleicht in den längeren Varianten auch mal 8 bis 10 Stunden gehen, wenn wir an so Geschichten wie Unbound denken oder so. Und da gibt es tatsächlich unterschiedliche Ansätze, dass du teilweise Runden hast, die jetzt nicht 2 Kilometer, sondern dann vielleicht 30 Kilometer lang sind und dann 3, 4 Mal gefahren werden oder sowas, wie man es ja manchmal auch bei einer Rennrad-WM zum Beispiel hat. Oder aber wirklich eine komplette große Runde, die absolviert wird. Oder auch Kombinationen, dass du eine Startrunde hast und dann geht's auf die lange Strecke oder sowas.
Wenn ich jetzt mich für sowas interessiere, wo finde ich Ausschreibungen? Wo finde ich Renntermine?
Ganz klar, auf bike-x.de. Ja, wir haben ja da so ein Eventkalender quasi drin. Da ist eine gewisse Auswahl an Rennen drin, sind natürlich nicht alle. Aber da findet man schon einiges Interessantes, denke ich. Ja, und ansonsten, also man sagt immer, Facebook ist tot, aber ich finde tatsächlich, wenn es um solche Rad-Events geht, findet man dort immer noch viele Infos zu.
Genau, und teilweise sind es halt ja auch Rennserien, ne, die, ich meine jetzt nicht auf Deutschland bezogen, aber international, die UCI Gravel World Series oder die Gravel Earth Series, die ja so ein bisschen in Konkurrenz dazu steht, die SBT Gravel Series mit Events in vor allem, die aus den USA kommen, aber in Finnland jetzt ein Event haben, in Australien anbauen zum Beispiel, was ja so als das Ur-Event und Überrennen gilt, die jetzt auch anfangen, Qualifier-Events auszutragen und unter anderem jetzt vor ein paar Wochen in Belgien das erste Event hatten bei, wie hieß es, Heathland?
Also es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt so ein, sagen wir mal, Unbound ist der Ötztaler, der Gravelfahrer. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwem jetzt auf den Schlips trete, aber stellen wir es uns jetzt mal so vor. Das heißt, da kann ich gar nicht fahren unbedingt, sondern da muss ich mich qualifizieren.
Also mittlerweile ist es so, oder bislang war es so, du musstest dich genau wie beim Ötztaler auch für eine Lotterie anmelden. Weil einfach die Nachfrage viel, viel zu groß war. Und es ist halt nicht so first come, first serve, sondern die haben, was ja eigentlich auch ein Stück weit fair ist, das auf ein Lotteriesystem gestellt. Und seit diesem Jahr, also für den Anbau 2025, ist es so, dass es Qualifier-Events gibt. Und in diesen Events hast du die Möglichkeit, wenn du eine gewisse Parameter erfüllst, das ist zum einen sportlich, aber nicht nur sportlich. Also du musst nicht unbedingt das Rennen gewinnen, sondern es reicht auch, wenn du irgendwie an einem bestimmten Event teilnimmst und dann wiederum Glück hast, Losglück okay. im Vorfeld, dann kriegst du ein, ja, so eine Münze, Token, Coin nennen die es, glaube ich. Und mit dieser Münze hast du das Recht, dich beim Anbauen anzumelden.
Okay.
Also musst du das dann natürlich immer noch bezahlen.
Mhm. Ja,
aber
ja,
du bist
klar.
nicht mehr in die Lotterie. Die Lotterie gibt es trotzdem noch, aber du bist, hast quasi das Vorrecht, dadurch, dass du diese Münze ergattert hast.
Mhm.
Und jetzt, ich glaube, beim Event in Belgien gab es 30 dieser Münzen zu gewinnen.
Mhm. Wo man sich auch, das weiß ich, qualifizieren muss, ist ja die Gravel WM, die in den letzten Jahren immer in Italien stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob das 2024 auch der Fall ist, aber das war doch auch eine Möglichkeit für, ich sag mal, Normalsterbliche bei einer offiziellen UCI-WM teilzunehmen. Ist das nach wie vor so oder ist das Leistungsniveau mittlerweile so gestiegen, dass man auch in den verschiedenen Altersgruppen, da gab es ja sehr viele Altersgruppen, dass man da genau. mittlerweile auch nicht mehr reinkommt. Was ist da eure Einschätzung?
Die Möglichkeit gibt es so nach wie vor. Das ist genau so. Die WM findet dieses Jahr in Belgien statt.
Mhm.
Also für manche auch ein bisschen mehr noch. Also Belgien entwickelt sich ohnehin auch so ein bisschen zu einem Hotspot, ähnlich wie im Cyclocross ja auch.
Mhm.
Das Gravelbike-Rennsports vor allen Dingen. Und diese Möglichkeit hast du nach wie vor. Was es hier tatsächlich gibt, ist auch eine Kritik am Bund Deutscher Radfahrer, wie er mit den wie mit den deutschen Teilnehmern, die sich qualifiziert haben, umgegangen wird. Denn im Prinzip, du musst dich, wenn du dich qualifiziert hast, brauchst du je nachdem erstmal noch eine Lizenz. Dann musst du trotzdem halt die Meldegebühr zahlen. Also du musst dich anmelden und das bezahlen.
Mhm.
Und du brauchst ein Trikot, ein Landestrikot, wenn du da an den Start gehst für dein Land, das du dir dann auch noch selber kaufen musst. Also da gibt's, so wie ich das zuletzt verstanden habe, quasi null Support. Und andere Länder werden da komplett supported, schicken dann quasi ihr Team an den Start. Und das gibt's in Deutschland wohl so noch gar nicht. Da haben wir Einzelkämpfer, die sich um alles selbst kümmern müssen und auch alles selbst bezahlen müssen.
Okay.
Und dann aber unter deutscher Flagge antreten.
Ja, dann hoffen wir doch mal, wenn jetzt hier einer vom BDR zuhört, dass da vielleicht auch ein Herz für Gravel wächst und
Mensch, Rudi.
Sich weiterentwickelt. Aber trotzdem sagen wir ja, probiert das mal aus, fahrt bei sowas mal mit, egal ob mit dem Ziel Qualifizierung für irgendwas, sondern einfach mal ausprobieren. Wie ist das eigentlich bei euch? Seid ihr Team Race Gravel Bike oder seid ihr Team Bikepacking und eher entspannt?
Das ist genau der Punkt, den ich gerade anbringen wollte vorhin. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich den Leuten sage, probiert das mal aus. Also ich habe da schon auch, was diese Entwicklung des Gravelbikes insgesamt angeht, so ein bisschen Engelchen und Teufelchen auf der Schulter. Auf der einen Seite, wie Tom das ja vorhin auch schon gesagt hat, ist es extrem spannend, das zu sehen. Und das sind natürlich auch schon geile Räder. Das macht Spaß, mit denen über die Schotterpisten zu ballern.
Mhm.
Andererseits fand ich am Gravelbike so in dieser Anfangszeit genau das so besonders und so interessant, dass du dieses eine Fahrrad hattest, mit dem du mit unheimlich geringem Aufwand eigentlich alles machen konntest. Du musstest dich um nichts kümmern, du musstest keine Dämpfer einstellen oder sowas, was mich immer so ein Stück weit vom Mountainbike abgehalten hat, dieses ganze Technische mit meinen zwei linken Händen, sondern konntest dich da draufsetzen und losfahren und konntest entweder hier einmal durch den Wald zu Hause ballern oder ans Ende der Welt mit zwei, drei Taschen, die du dir dran geschraubt hast, ne? Ein bisschen überspitzt gesagt. Und diesen einfachen Charakter und natürlich auch diesen extrem niederschwelligen Zugang, den diesen Sport für mich auszeichnet, den verliert es natürlich dadurch, dass es so divers, aber dadurch halt auch komplizierter wird.
Andererseits gibt es das doch auch noch, oder? Das ist ja nicht, also diese Lagerfeuerromantik, will ich es mal nennen, des Gravelbikens, die ist auch deswegen nicht weg, oder?
Die ist schon noch da, aber es ist natürlich viel komplexer, wenn du dich von außen mit dem Thema beschäftigst und dir alleine schon mal überlegst, welches Rad ist denn jetzt das, das ich brauche? Das war früher ja viel einfacher. Ne? Ist das besser oder schlechter? Muss jeder für sich entscheiden, aber dadurch, dass es weniger Auswahl gab, war es zumindest einfacher.
Also ich habe auch früher schon immer Wert drauf gelegt, dass mein Gravelbike sehr leicht ist. aber für alles nutzbar ist. Also dementsprechend, wie der Felix schon sagt, ich habe ein Gravelbike, das kann beides. Also wenn nichts dran geschraubt ist, ist es unheimlich schnell. Ich kann damit aber halt auch fix irgendwas dran machen und dann in die Wälder fahren, sage ich jetzt mal so salopp.
Und da das muss man nur noch jemanden draufsetzen, der schnell ist.
Genau, das ist immer das Problem. Aha. nee, aber das war dann wirklich so, ja, ein Rad für alles.
Mhm. Ja, genau.
Und das war ja für viele so dieses Thema, dieser, ja, einfach draufsetzen und losfahren.
Mhm.
So, und jetzt hast du so viele Ausschläge in so viele Richtungen. Und für viele tut sich dann echt die Frage auf, ja, welches brauche ich denn jetzt?
Mhm.
Und dann muss man für sich selbst immer genau abwägen, was man damit machen will.
Und dann sind wir halt wieder an diesem Punkt, ne? Der Trend geht zum Zweit-Gravelbike. Natürlich brauchst du das nicht, aber in dem Moment, wo du den sportlichen Anspruch hast und sagst, ich will da schon vorne mitfahren, brauchst du es dann halt eben doch.
Hm. Wobei ich würde doch jetzt in meiner jugendlichen Naivität denken, dass es dieses eine für alle auch trotzdem noch gibt, oder? Also sage ich mal, gute Kompromisse, die schon schnell sind und sportlich und leicht, aber eben doch diese, ich weiß nicht, die Montagepunkte für die Taschen oder eine Geometrie und Sitzposition, dass man halt auch mal einen 300er aushält, oder?
Gibt es schon, aber wie gesagt, wenn du zum Beispiel vorhin dich qualifizieren willst für die WM oder vielleicht sogar auch das Ziel hast, da in die Top 10 zu fahren oder auch eine Medaille zu holen, weil da vielleicht auch für dich Sponsorengelder oder was auch immer, Fame mit dran hängt, dann guckst du mittlerweile auf jedes kleine Teil. Und dadurch, dass es ja auch im Vergleich zu anderen Bereichen im Gravel noch sehr wenige Reglementierungen gibt, kannst du halt auch sehr, sehr viel machen und hast sehr, sehr viele Möglichkeiten, da zu optimieren und halt auch Kohle rauszuhauen. Und wenn du da mit so einem Allround-Rad, wo du wenig optimiert hast, an den Start gehst, hast du halt, wenn du wirklich vorne mitfahren willst, einen entscheidenden Nachteil.
Ja, aber du musst ja auch bedenken, nicht jeder Käufer eines Gravelbikes ist prädestiniert dafür oder möchte überhaupt irgendwo an irgendwelchen Rennen, Ausscheidungsrennen teilnehmen. Also ich glaube, die Mehrzahl ist immer noch, ja, ein bisschen messen irgendwie, das ist schön, aber ich möchte gerne weg vom Asphalt, rein in die Natur und möchte dementsprechend ein Gravelbike haben. Also ich bin ja auch im Radsportverein, da fahren viele halt mittlerweile auch ein Gravelbike, einfach aus dem Grunde, sie möchten runter von der Straße. Sie möchten einfach weg vom Verkehr, raus in die Natur, keinen Stress haben, sondern einfach genießen. So, und sie sind aber trotzdem schnell unterwegs. So, sie kommen halt vom Rennradbereich. Ich meine, das wissen wir. Viele, die Rennrad gefahren sind, sind jetzt im Gravelbike-Bereich unterwegs, weil sie einfach mehr Möglichkeiten haben.
Was ich aber ganz faszinierend finde, ganz viele, die nie im Rennradbereich unterwegs waren, finden das Gravelbike oder für sich. Das habe ich jetzt gesehen bei mir in meinem Dorf. Wir sind hier, so eine Fußballgruppe habe ich hier aufgemacht und von so jungen Vätern, wir spielen immer freitags und mit der Zeit habe ich gehört, die haben sich jetzt auch alle ein Gravelbike gekauft. Oder zum großen Teil, ganz viele, und die haben vorher nicht irgendwie auf dem Rennrad gesessen oder finden das toll. Also
hast du Provisionen bekommen?
Nee, gar nicht, dass die das wegen mir gekauft hätten, sondern einfach aus eigenem Interesse. Und das habe ich auch erst später erfahren, als sie schon welche hatten, trotz mir, kann man sagen. Genau. Also das Gravelbike ist scheinbar nach wie vor auch quasi die Möglichkeit, der erste Kontaktpunkt quasi mit dem Bügellenker, sage ich mal.
Ja, aber das ist das, was ein Gravelbike ja auch verkauft. Ein Gravelbike verkauft dir ein Stück weit dein individuelles, persönliches Abenteuer.
Mhm.
So, und das triggert natürlich unheimlich.
Was ich da total spannend dran finde, und damit kommen wir gleich vielleicht auch schon zu Toms Erlebnis, über das wir noch ein bisschen sprechen wollen, ist diese unfassbar steile Lernkurve, die viele dieser Menschen, die vorher eigentlich mit dem Radsport gar nichts zu tun hatten, da hinlegen. Ich habe das schon an anderer Stelle öfter mal erzählt, weil ich das einfach so eindrucksvoll finde und auch ein Stück weit unfassbar gemein, dass da Leute, viele ja zum Beispiel mit der Pandemie, sich so ein Rad gekauft haben, um sich irgendwie zu bewegen, dann merken die, das macht mir Spaß, dann machen die ein bisschen mehr, dann gucken die so ein bisschen, oh, was brauche ich noch an Zubehör? Und ein, zwei Jahre später fahren die irgendwie am anderen Ende der Welt in irgendwie solchen Rennen zum Beispiel oder bei den größten Bikepacking-Events, die du so finden kannst, vorne in der Spitzengruppe rum. Mhm. Und du denkst dir so, bitte?
Du bist schon seit 20 Jahren dabei, 30 Jahren hast noch nie was gerissen.
das sagst du jetzt.
Tom, du hattest gerade das Wort Abenteuer auch in den Mund genommen und wir sprechen ja auch schon die ganze Zeit über diese, ja, einerseits die Rennen, die aber auch gleichzeitig ja auch irgendwie Breitensport sind. Du hast was erlebt, du bist in Skandinavien gewesen und bist bei einem Event mitgefahren. Was war das und was war da für dich?
Darf ich einmal kurz, man muss vielleicht einmal voranstellen noch, was für ein Typ von Gravelbiker Tom eigentlich ist. Ne, also das ist, der ist in Kategorien unterwegs, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Ich bin so, ja, nach Feierabend mal hier mit den Kumpels irgendwie eine 40-Kilometer-Runde gehen oder vielleicht am Wochenende auch mal 100 oder mal so ein schönes Wochenendevent fahren, aber
und für sowas zieht sich der Tom gar nicht um.
Das ist genau der Punkt.
Das höre ich also, immer wieder, den Spruch.
Wenn ich sehe, was der da mal eben so für Dinger runterreißt, das ist schon Wahnsinn. Also das ist ja, da sind dreistellige Kilometerzahlen ja eher schon Standard. Also
ja, also mein Ansporn ist halt immer, ja, dadurch, dass ich von klein auf Sport mache, wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich meinen Körper noch treiben? Das ist eigentlich immer so im Hinterkopf bei mir. Und wenn man halt so diese Langstrecken-Events so ein bisschen verfolgt, man kriegt es ja seit Jahren so ein bisschen mit. Das erste war damals so, was mich getriggert hat, das Transcontinental. Mhm. Ein Bekannter von mir ist da mitgefahren und ich war fasziniert. Der konnte gleichzeitig nebenbei noch fotografieren und dann war es halt um mich geschehen.
Das sind so wie viele Kilometer?
Ach, da geht es schon mal halt quer durch Europa, ne? Da hast du schon mal 4000.
Okay.
Na, dann geht es von links nach rechts. Mhm. Das ist aber schon mal eine ganz extreme Hausnummer.
Mhm. Ist ja auch jedes Mal eine andere Strecke, die du dir genau. Auch selber erstellst, ne? Also da hast du genau. Im Prinzip ja nur Checkpoints. Mhm. Und es ist eigentlich auch eher Rennrad.
Ja, mit irgendwelchen Gravel-Passagen. So, aber also da war bei mir halt diese Langstrecke so immer im Hinterkopf. Fand ich total faszinierend. Mhm. Ja, und dann habe ich mich selber halt irgendwann so ein bisschen daran getastet, so in heimischen Gefilden solche Geschichten zu fahren, wo ich so eine gewisse Sicherheit habe und sagen kann, okay, ich kenne mich hier nur ansatzweise aus, mich versteht man hier. Ich kann gucken, wie das funktioniert, wenn es nicht mehr geht, mit dem Zug wieder nach Hause zu kommen. Mhm. War ein bisschen einfacher, um da reinzukommen. Und dann bin ich halt so Geschichten gefahren, wie den Super Berlin Express. Das sind so, ja, etwas über 700 Kilometer in einem Rutsch quasi.
Kann ja jeder.
Ja. Und also da kommt man dann doch schon so ein bisschen an seine Grenzen, weil ja, man muss gucken, wie man selbst zurechtkommt. Das ist ja immer so der Hintergrund. Du hast ja keinen Support. Du musst gucken, wo du unterwegs halt schläfst, wo du Essen kriegst, wo du Trinken kriegst. Und in manchen Gegenden Ostdeutschlands ist halt echt noch Weite. Und aber das ist dann unheimlich interessant zu gucken, wie kommt man da selber zurecht, so aus dieser eigenen Komfortzone auszubrechen. Mhm. Das muss man ein Stück weit wollen. Mhm. Interessant ist, wie schnell man aus seiner Komfortzone raus ist. Und es ist völlig egal. Also die Hemmschwelle, die ist Wahnsinn. Also die sinkt dermaßen. Mhm. Also jetzt im positiven Sinne, mhm. weil das sind ja Erfahrungen, die machen die meisten nicht. Und das ist halt spannend zu sehen, wie man selber auf solche Situationen reagiert.
Hast du so ein Beispiel dafür, zum vielleicht die abgefahrenste Location, wo du mal übernachtet hast oder so?
Das war in Tschechien, im Bushaltestellenhäuschen. Das war aber einerseits total witzig. Da war ich mit einem Freund unterwegs.
Am Wenzelsplatz oder wo?
Nee. Nee, also wirklich irgendwo im tiefsten Tschechien. Mhm. Irgendwo zwischen Dresden und Prag. Mhm. Und wir hatten geguckt, ob wir irgendwo noch eine Pension finden. Es war schon dunkel und keiner wollte uns reinlassen.
Das kann ich nachvollziehen.
Ja, also so wie wir gerochen haben. es war warm. Also wir müssen gestunken haben wie die Iltisse. Also ich hätte auch keinen mehr reingelassen. Und ja, irgendwo musste man schlafen. Wir waren durch. Wir waren, weiß nicht, 12, 13 Stunden unterwegs. Und ja, da kam halt so ein Bushaltestellenhäuschen. Und das war gemauert. Es hatte Fenster. Es hatte zwei Bänke da drin. Und es war einfach total skurril, da zu schlafen, weil es war urgemütlich. Ich meine, die Spinnenweben in den Ecken ist dann auch egal. Also ich ekele mich eigentlich vor Spinnen, aber es ist mir dann völlig egal. Und wir waren geschützt. Ein bisschen schräg gegenüber war ein Haus. Da brannte Licht. Ich möchte nicht wissen, was die gedacht haben, was da drüben vor sich
geht. Wer da eingezogen ist.
Aber also wir konnten ja nicht viel sehen. Es war das stockdunkel. Straßenlaternen gab es da nicht. Mhm. Und also wir waren echt völlig lost. Aber es war total schön. Mhm. Und am nächsten Tag haben wir dann festgestellt, es war gut, dass wir genau hier geschlafen haben, weil danach kam nichts mehr. Also da kamen nur noch die ganz billigen Häuschen, wo kein Platz für zwei Mann war. Also das war ein echt schönes Erlebnis.
Klingt aber ja noch 5 Sterne Bikepacking.
Ja, also aber tatsächlich, ich kann halt auch einfach das Fahrrad abstellen, mich auf die Bank legen und Powernapping machen für eine halbe Stunde und fahre dann weiter. Und da ist mir das echt völlig egal. Also einfach wirklich Fahrrad hinlegen, mich daneben legen, bums.
Aber da du kommst ja wirklich in so Situationen, wo du dann siehst, was du gerade sagst, da ist eine Mauer drumherum, da ist ein Dach drüber, es gibt zwei Bänke, das ist ja wie ein Paradies hier.
Ja, also der Außenstehende lacht vielleicht darüber, aber in dem Moment ist es das Paradies. Also du lernst tatsächlich mit ganz einfachen Dingen wieder zurechtzukommen. Mhm. Und
das ist ja auch eine faszinierende Erfahrung wahrscheinlich.
Ja.
Dann. Und das machst du jetzt jedes Jahr irgendwie irgendwelche Sachen in die Richtung?
Ja, also ich versuche schon immer so ein bisschen meine Grenzen weiter auszuloten und dementsprechend halt irgendwelche Events zu finden. Ich meine, klar, mit Familie ist halt auch nicht immer einfach. Mhm. Meine Frau, die macht da schon Zacken mit. Also ich bin da echt dankbar, dass sie mich dann auch so machen lässt. Man ist auch eine finanzielle Frage und auch Urlaubstage sind begrenzt und da bin ich schon echt glücklich gesegnet mit. Also da.
Aber dafür musst du die Übernachtung ja nicht bezahlen.
Ja, das ist ein gutes Argument, ja, da hast du recht.
Und 2024 hast du jetzt was für dich rausgesucht?
Ich war in Norwegen unterwegs bei einem Ultracycling-Event, das nennt sich The Bright Midnight. Und das findet halt zu einer Jahreszeit statt, wo halt die Sonne da oben nicht wirklich untergeht. Mhm. Also du hast da nachts, sag ich mal, zwischen 1 und 3 Uhr so ein bisschen Dämmerung. Da ist relativ dunkel und dann geht aber die Sonne schon wieder auf. Also fand ich super schön. Also ich kam damit super zurecht. Aber das macht den Reiz aus, weil du kannst halt einfach lange fahren. Du kannst so lange fahren, es ist total schön. Mhm. Und angefangen hat es, als ich letztes Jahr die ersten Bilder gesehen habe von dem Event. Also die Landschaft ist grandios, weil es geht halt durch diverse Nationalparks, einsame Landschaften, die man jetzt hierzulande gar nicht kennt. Mhm. Und das ist das immer, wonach ich suche. Also dieses Alleinsein in der Wildnis, obwohl es ein Event ist, wo du mit mehreren fährst, aber es verteilt sich ja irgendwo doch auf der Strecke. Aber dieses, ja, du siehst, wie klein der Mensch eigentlich ist.
Wo das liegt das ungefähr in Norwegen? Das ist ja ein sehr, sehr langes Land.
Ja, das liegt recht mittig tatsächlich. Also Start ist in Tolga. Das ist eigentlich ein kleines Dorf. Ich würde jetzt mal schätzen, 400 Kilometer von Oslo entfernt. Mhm. Also recht mittig Norwegen. Mhm. Und organisieren tut das Justina Slevajka. Ich meine, in der Szene bekannt, der gewinnt, glaube ich, dieses Jahr gerade so ziemlich jedes Rennen. Atlas Mountain Race hat er gewonnen. Die Tour Divide in Amerika zum Beispiel.
Mit neuer Rekordzeit.
Ja, der ist anscheinend immer rekordverdächtig unterwegs. Aber der hat halt dieses Rennen ins Leben gerufen, organisiert das mit Schwester und also mit Familie. Und dann geht es so über 1100 Kilometer und knappe 20.000 Höhenmeter inklusive. Und ja, ist self-supported, also das heißt, du musst halt wieder selber zurechtkommen und dich halt auch dementsprechend vorbereiten. Also ist jetzt nicht, dass du sagst, oh, klingt gut, schöne Landschaft, schöne Bilder, ich fahre da mal mit. Also du musst dich schon drauf vorbereiten, weil das ist halt eine andere Hausnummer.
Und gewisse Erfahrungen auch schon mal bei kürzeren Langstreckenrennen gesammelt haben, oder?
Es ist empfehlenswert. Also einfach ins Blaue fahren würde ich jetzt von abraten. Also ja, man sollte sich da schon so ein bisschen rantasten. Über kleinere Events hierzulande oder halt auch in unseren Nachbarländern. Um so ein bisschen Sicherheit zu kriegen. Weil wenn du da in der Wildnis eine Panne hast, musst du damit zurechtkommen.
Das heißt, du hast aber auch alles dabei. Also sowohl
ich hab alles dabei.
Technisch als auch Klamotten, Futtern, Übernachten, alles am
genau.
Fahrrad.
Also man muss sich so ein bisschen darauf einstellen, was man machen will. Will man möglichst, da sind wir wieder beim Thema, will man racen? Mhm. Willst du auf Zeit fahren, als Erster ankommen? Kriegst auch nur eine Finisher-Medaille, ein Bier in der Hand gedrückt, also Ruhm und Ehre ist alles, was du gewinnen kannst. Oder möchtest du das halt ein bisschen langsamer angehen und sagen, ja okay, ich schlaf hier, ich schlaf dort, dementsprechend habe ich vielleicht mein Zelt noch mit. Oder du sagst, okay, ich verzichte aufs Zelt, ich buche mir unterwegs halt irgendwelche Hotels, Pensionen, Campingplätze. Und da muss man sich halt im Vorfeld auch drüber im Klaren sein, so viel gibt's da halt nicht. Mhm. Ne? Und es ist ja auch verpönt, vorher sowas zu buchen. Ist ja so, wie so ein Ehrenkodex, sag ich mal. Also du entscheidest erst vor Ort, wo du halt übernachtest. Mhm. Und das musst du halt wollen. Darüber musst du dir im Klaren sein. Also wir hatten jetzt kein Zelt mit. Wir hatten Schlafsack mit. Und das war's im Grunde. Also klamottenmäßig hatten wir noch, klar, einmal Ersatzklamotten. Ich muss dazu sagen, ich rede von wir. Also ich war als Team angemeldet mit einer Partnerin, mit der Lisa. Sind wir als Paar gestartet. Und das ist so der Hintergrund. Also wir haben uns auf solchen Events kennengelernt und wir waren so, ja, ein Team. Wir wussten, wie der andere fährt. Das war dieses blinde Verständnis, was man halt nicht mit jedem hat. Und ja, wir machen das jetzt schon ein bisschen länger. Und ja, dementsprechend haben wir so ein bisschen Erfahrung, obwohl wir gefühlt immer wieder grün hinter den Ohren sind. Also man lernt bei jedem Event immer dazu.
Ich wollte gerade sagen, ein Team zu fahren muss es ja nicht unbedingt leichter machen, ne? Also.
Nee, das, also wenn es nicht passen würde, nicht dieses gleiche Verständnis zu haben, wie schnell fährt man, wann macht man Pause, wie geht man sowas an, dann wird es schwierig.
Ja, und vor allem, also, wenn du so schon an deine Grenzen gehst und, also ich kann nur für mich sprechen, aber irgendwann werde ich dann unangenehm.
Nee, das bist du immer, keine Sorge.
Also, dann mich beruhigt.
Nee,
ich hab also, dich auch lieb.
Also die Erfahrung lehrt uns, also wir sind gemeinsam an unsere Grenzen gegangen. Hm. Das ist schon mal ein riesiger Erfahrungsschatz. Und wir wissen, wie der eine den anderen wieder so ein bisschen aus seinem Loch holen kann. Das kann also auch Vorteile haben. Mhm. Es ist aber auch so, dass man mal sagt, okay, der eine fährt mal ein paar Kilometer vor, einfach mal für sich sein, mal klarkommen, Gedanken ordnen unterwegs. Das ist auch wichtig. Also du kannst nicht die ganze Zeit nebeneinander fahren und die ganze Zeit quatschen. Das funktioniert nicht. Mhm. Und dann wird es auch irgendwann unangenehm. Also jeder braucht auch so ein bisschen dann seine Freiräume. Dann kommt man auch wieder zusammen. Und alles ist gut. Also das muss man so ein bisschen austarieren. Das funktioniert halt nicht mit jedem. Mhm. Darüber muss man sich im Klaren sein. Also jetzt irgendjemanden aus seinem Freundeskreis zu fragen, mit dem man mal zwischendurch so gefahren ist, ja, komm, fahr mit. Nein, das wird nicht funktionieren.
Das kann in so Grenzsituationen dann anders laufen, als man sich das vorgestellt hat vielleicht.
Es können auch Freundschaften zerbrechen. Okay. Also das gibt's halt auch. Also da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Ne? Also die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht, aber das hört man immer wieder.
Mhm. Und ja, und war das dann ein cooles Event? Also hat das dann so geklappt, wie ihr euch das vorgestellt habt?
Ich sag mal so, also bei Lisa hat's geklappt. Mhm. Sie hat gefinisht, also mega. Und ich musste halt nach 500 Kilometern krankheitsbedingt aufgeben. Ich hatte da eine Erkältung anscheinend niedergestreckt. Und ja, also Energie war raus. Also jeder Anstieg tat weh und du hast einfach gemerkt, du kommst den kleinsten Hügel einfach nicht rauf. Es war echt Hölle. Und ist halt mit der Zeit echt frustrierend.
Aber das ist ja auch, also wenn ich mir das vorstelle, so wie du es jetzt beschrieben hast, man ist da in der in der Natur, wo drumherum wenig ist, wo natürlich auch wenig Infrastruktur ist. Das kann ja auch gar nicht mal so ungefährlich sein unter Umständen, oder?
Nee, definitiv nicht.
Also jetzt auch nicht nur wegen Erkältung oder so, aber wenn man mal stürzt oder irgendwie Unvorhergesehenes dazwischen kommt. Ich weiß nicht, wie viele Bären es in Norwegen gibt, aber vielleicht gibt es da ja auch irgendwie Begegnungen, die es unschön machen.
Schafe hasse.
Mehr Schafe.
Also Schafe können tatsächlich zum Problem werden, weil die laufen halt frei rum. Und in Norwegen ist es halt auch so, Schneeschmelze, es gibt viel Wasser, viele Bäche, viele Flüsse. Und da ist schnell mal die Trinkflasche reingehalten, weil man denkt, ja, kommt ja alles vom Schnee und kannst du trinken.
Aber dann hat oben 200 Höhenmeter weiter dann doch irgendwie das Schaf da schon gestanden und reingepieselt, oder
genau. Okay. Genau. Das ist echt das Problem. Shitty Sheep-Shit war immer so das Thema. Und wir haben erst drüber gelacht, aber unterwegs hast du es echt gesehen. Also du wolltest halt dann nicht da frisches Wasser nehmen. Das sah schön aus, aber nebenan war die Schafsweide. Die Schafsscheiße lag daneben und dann ist es grenzwertig. Also manche haben es gemacht, die hatten dementsprechend auch Magenprobleme dann mit Durchfall. Als wir oben in den Schneefeldern waren, da konntest du wirklich direkt am Schnee die Flasche drunter halten, es tröpfelte rein oder floss rein. Dann war alles okay, aber da musst du echt aufpassen, weil auch von unten ja immer was hochspritzt an deine Trinkflaschen. Ja, also das ist echt kein leichtes Thema. Die Wasserversorgung war tatsächlich so gesehen ein bisschen schwieriger als gedacht. Also es funktioniert, gar keine Frage, aber man muss halt gewisse Sachen, da muss man aufpassen.
Ja, und spannend, worüber man sich so Gedanken vorher machen sollte.
Ja, definitiv.
Und was hast du konkret gemacht bei Kilometer 500 oder als du gesagt hast, okay, geht jetzt nicht mehr, wie bist du dann wieder zurückgekommen?
Also ich muss sagen, also der erste Tag, ich vermute mal, da werde ich es dann irgendwie mir eingefangen haben, wir sind 16 Stunden in Dauerregen gefahren. Also irgendwann bist du halt komplett durchweicht, da hilft die beste Regenkleidung nichts mehr, sie hält lange was ab, aber halt irgendwann ist vorbei. Und ja, wir sind dann eingekehrt auf dem Campingplatz, zufälligerweise dann mit mehreren Leuten. Ich hatte mir zur Voraussicht dann eine eigene Cabin gemietet, also so ein Holzfässchen. In der anderen Cabin waren mehrere Schlafplätze und ich merkte schon, also zur reinen Vorsicht, damit ich die anderen da irgendwie nicht anstecke, keine Ahnung, was ich da ausbrüte, da haben wir das so geregelt. Und ja, es war schon hart, weil die Lisa immer, also ich habe mich gefühlt wie ein Bremsklotz irgendwann, weil ich einfach nie auf Tempo kam, auch auf gerader Strecke, einfach nicht, ja, sag mal 20, 21, das ist nichts auf gerader Strecke.
Ja gut, wenn man 1100 Kilometer zu fahren hat, dann verlängert das.
Das verlängert enorm, ja, und wir haben uns den Wecker dann morgens auf 5 Uhr gestellt, um zu entscheiden, was machen wir. Letzten Endes, ich musste weiterfahren, so oder so. Von dem Ort aus kam ich nicht weg. Da fuhr kein Zug, da ist keine Infrastruktur gewesen, kein Bus, nichts. Und der Moment dann zu sagen, okay, Lisa, fahr du alleine weiter, hat keinen Sinn, ist es hart. Also, es ist immer leicht gesagt, es ist hart, aber in dem Blick, oder in dem Hinblick, du willst dieses Event gemeinsam bestreiten, du hast dich so lange darauf vorbereitet, mit Training, mit der ganzen Vorbereitung, viel investiert und dann musst du sagen, es geht nicht, fahr alleine weiter. Es ist eine starke Nummer.
Also würdest du sagen, du wärst, wenn du alleine unterwegs gewesen wärst, wahrscheinlich schon früher ausgestiegen, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also für mich ist immer dieses, ich guck, wie weit es geht. So schnell gebe ich nicht auf.
Aber auch nicht der Bremsklotz sein wollen für die anderen, das halt, dass die...
Ganz genau.
Ja, okay, klar. Ja.
Ganz genau. Und ich musste weiterfahren und von der Strecke her war der nächste Tag eigentlich fast wie eine Flachetappe mit 2000 Höhenmetern, so was wir uns ausgemalt haben. Und meine Hoffnung war, irgendwie komme ich wieder rein, irgendwo sage ich, okay, Lisa, ich schließe irgendwann auf. Das war so im Hinterkopf immer meine Hoffnung. Und es tat auch gut, relativ flach zu fahren, weil es auch viel Asphalt an dem Tag war, wo es einfach mal einfacher ging. aber ich wusste genau, irgendwann kommt der Punkt, da muss ich mich entscheiden. Biege ich hier ab vom Track, fahre zu dem Ort, wo ich wegkomme, da fährt ein Zug, oder fahre ich so weit rein in die Wildnis und dann c'est la vie. Also da sind dann halt Dimensionen, dann wird es schwierig.
Und da hat dann letztlich doch die Vernunft gesiegt und du wirst abgebogen.
Du musst so vernünftig sein im Hinblick auf deine Gesundheit. Weil, also diese Herzmuskelentzündungen sind prädestiniert für solche Geschichten. Also das musst du dir echt vor Augen halten. Ist es dir das wert? Also ich gebe zu, wenn ich jetzt so drüber berichte, es trifft mich immer noch emotional an dem Punkt, wo ich sagen musste, scheiße, ich bieche ab, das war's. Ich meine, da hörst du schon an meiner Stimme, da werde ich, ne? Es ist echt starker Tobak. Also das nimmt dich echt mit. Also ich war tatsächlich so mental gebrochen wie noch nie. Kann man sich nicht vorstellen, wenn man es so nicht erlebt hat. Und ja, total irre. Also du hast dich in dem Moment auch nicht mehr dazugehörig gefühlt. Totaler Quatsch, hat dir nie einer gesagt. Aber das gab den Punkt tatsächlich. Und also ich hab's, also ich musste anhalten und hab geholt. Und ja, letzten Endes, ich bin, also es war eine Tagesreise hinterher wieder zurück ins Camp. Also Start war gleich Ziel. Und den ersten Tag wieder in dem Ort habe ich einen Tag im Hotel gelegen. Also da war mir nach gar nichts zumute. Und wollte auch erst gar nicht hoch. Und ja, klar, sicher geht man hoch. Ne? Und dann waren da halt zum Glück Leute, die das war ein gesunder Mischmasch. Lustigerweise deutschsprachige Leute in dem Moment, auch aus Österreich, aus der Schweiz. Also passte irgendwie, war sonniges Wetter.
In dem Camp, Finish, wo das Ganze...
In dem Camp, genau.
Also Eventgelände quasi.
Genau. Und das waren Finisher, es waren welche, die abgebrochen haben. Aus diversen Gründen. Viele hatten Knieschmerzen durch die hohe Belastung. Wir haben uns tatsächlich wieder aufgebaut. Also in den Gesprächen, es tat richtig gut. Und trotzdem, du warst mittendrin statt nur dabei in diesem Event. Und auch der Justinas, der war ja immer vor Ort, hat Finishern, die dann irgendwann mal eintrudelten, die Medaillen umgehangen. Und also du warst mittendrin, du warst trotzdem Teil dieses Events und das hat wieder aufgebaut. Also es war, die Atmosphäre bei dem Event war enorm. Also dieser Spirit, worum es geht bei solchen Geschichten, der war wirklich greifbar, weil es war kein kommerzielles Ding, sondern sehr familiär. Wie ich vorhin schon sagte, der Justinas organisiert das mit seiner Familie. Seine Mutter hat da mitgeholfen, seine Schwester und also du hast einfach mit denen gequatscht, die haben dich aufgebaut und hast mit denen Kaffee getrunken. Also total relaxed. Und das tat gut.
Und die Lisa, die kam dann irgendwann auch dazu, hatte dann gefinisht und dann habt ihr euch da wieder getroffen.
Genau, also über Dotwatcher konnte man uns verfolgen. Und ich wusste halt dementsprechend, wo sie gerade ist. Und habe sie auch zwischendurch immer mal angeschrieben, sie ein bisschen gepusht. Und habe mir natürlich tierisch gefreut, dass sie das geschafft hat. Ja. Da wir als Paar gestartet sind, war sie außer der Wertung. Das ist leider so, aber sie kriegt natürlich ihre Medaille. Und auch sie hatte die letzten zwei Tage ordentliche Knieschmerzen, so dass sie geheult hat. Und also man muss sich das vorstellen, die Belastungen bei so einem Event sind enorm. Obwohl ich nur die Hälfte gefahren bin, habe ich jetzt wochenlang hinterher immer noch Probleme mit den kleinen Fingern auf beiden Seiten. Teilweise werden sie tatsächlich noch ganz schnell taub. Weil man wirklich Wege fährt, ist teilweise krank.
Warte, was ist da die Faszination? Du hast gesagt, die Grenzen verschieben und so. Und das ist irgendwie das, was dich da antreibt, auch wenn die, auch wenn es wehtut, auch wenn es anstrengend ist, auch wenn es emotional belastet, auch wenn es dich emotional stresst, wenn es nicht klappt und so. Was ist da der Clou?
Ja, einmal, ich will es immer schaffen. An sich ist mein Motto immer, aufgeben ist keine Option. So, weil ich weiß, du kannst den Körper immer noch weiter treiben, als man eigentlich denkt. Wenn jetzt solche Krankheit, wie auch immer, erfolgt, dann musst du halt realistisch sein in dem Moment.
Klar.
Ne? Das ja, aber generell ist es, meine Komfortzone zu verlassen, Wie bin ich gebaut? Kann ich einfach so in der Natur, kann ich mich da zurechtfinden? Auch im Notfall? Mhm. Wie bin ich darauf vorbereitet? Es gibt immer diesen Spruch, ja, 20% sind Beine, 80% ist mental. Es ist echt so. Also du musst mental auf solche Geschichten vorbereitet sein, um da zurechtzukommen. Und das möchte ich gerne immer ausloten. Mhm. Und in solchen Wildnissen, wie es da oben teilweise ist, ist es natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. So, und da hast du halt mal auf 100 Kilometern ja nicht viel. Mhm. Ne, da gibt es halt auch Schutzhütten sehr, sehr mäßig. Also wir haben nicht viele gesehen. Wie kommst du dann zurecht? Mhm. Also du hast da nicht viele Wälder, wo du dich irgendwo unterstellen kannst. Also ne? Oder wie gehst du überhaupt auf Toilette? Wie machst du solche Geschichten?
Ja, klar.
Ist ganz salopp, die ganzen Kleinigkeiten so ein bisschen, was für uns hier selbstverständlich ist. Ich gehe auf Toilette und ja, alles ist gut. Macht man sich keine Gedanken drüber, ist alles normal. Aber was machst du in der Wildnis? Mhm. Sowas. Oder wo kriegst du Nahrung her? Weil irgendwann, klar, du hast was am Fahrrad, aber irgendwann ist es halt auch verbraucht und du brauchst auch irgendwann mal was Richtiges zu essen. Welche Nahrung nimmst du? Bei diversen Events hast du vielleicht am Wegesrand mal die Möglichkeit, ein paar Beeren zu pflücken. Da hast du nicht die Möglichkeit. Mhm. Also wie kommst du klar?
Ja.
Das ist immer so der Reiz, was solche Events für mich ausmacht. Mhm. Wie weit kann ich gehen? Das ist Abenteuer. Mhm. Das ist das, was Gravel für mich ausmacht. Mhm. Und also die Grenzen, ja, es ist so ein Beispiel, wir hatten da Hike- und Bike-Passagen drin. Der Justinas, der mag sowas anscheinend. Mhm. Die erste Passage, die war ja, vielleicht so 5 Kilometer. Da ist schon mal so ein Gravelbike tragen, schieben, ja, so unschön, aber das ging tatsächlich noch. Die zweite Passage, da wurde es dann echt strange. Da waren wir genau in diesem Zeitfenster, wo es dunkel war, an einem See. Und es war eigentlich gefühlt wie Urwald. Also es war kein Schieben mehr möglich. Es war eigentlich ziehen, zerren, tragen über Kilometer im Regen. Und irgendwann vor lauter Frust, ich meine, wir wussten, dass diese Sektion kommt. Aber das war so anstrengend. Ich glaube, da waren wir nach 12 Stunden. Ich habe in die Wildnis geschrien. Ich glaube, da traut sich jetzt noch kein Tier mehr her. Die Lisa sagte, sie hat mich noch nie so laut schreien hören.
Aber das ist doch abgefahren. Also ich stelle mir gerade vor, wie du dich mit deinem Nachbarn unterhältst und der sagt so, und der sagt, ja, ey, ich war ja, keine Ahnung, eine Woche im Allgäu wandern oder auf Mallorca am Strand. Was hast du denn gemacht im Urlaub? Dann sagst du, ja, ich war in Norwegen am See. Ich habe ein schweres Fahrrad rumgezerrt, weil ich nach 500 Kilometern völlig kaputt war. Es hat geregnet und ich war eigentlich auch krank und ich habe so geschrien und hinterher am Straßenrand gesessen und geheult.
Moritz, weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage? Was sind wir eigentlich für Deppen? Warum reden wir denn mit Tom und nicht mit Lisa?
Das machen wir beim nächsten Mal.
Verdammt.
Aber das wäre nämlich tatsächlich meine nächste Frage auch gewesen. Wenn das jetzt nicht geklappt hat, ist das ein Ding, wo du nächstes Jahr wieder hingehst und sagst, diese Scharte muss ich quasi auswetzen? Oder hast du oder habt ihr vielleicht auch Lisa und du zusammen anderes Ziel schon fürs nächste Jahr? Oder lässt du das auf dich zukommen dann erstmal?
Ja, also im ersten Moment, als ich gescratcht habe, habe ich gedacht, den Scheiß, ich höre auf damit, ich mache das nie wieder. Und der Gedanke war in dem Moment so real, dass ich mich selber erschrocken habe. Mhm. Also es war wirklich zum Greifen nah, dass ich sage, ich mache sowas nie wieder, mir reicht's, ich bin raus. Mhm. Und ja gut, hat nicht lange angehalten, also am liebsten würde ich heute wieder los, lieber heute als morgen. Aber also so intensiv ist es halt dann in dem Moment von den Gefühlen her. Ich würde das Event gerne nochmal fahren, weil wie du schon sagst, eigentlich habe ich noch eine Rechnung offen. Und ja, jetzt mit der Erfahrung halt, wie es da aussieht, worauf es ankommt, macht das vielleicht noch ein bisschen einfacher. Aber ich weiß nicht, ob ich es nächstes Jahr direkt wieder fahren würde. Das muss ich dazu sagen.
Du hast gerade gesagt, gescratched. Das ist in Fachkreisen ja der Begriff dafür, so ein Rennen abzubrechen oder so ein Event abzubrechen. Und es gibt dieses Gesetz, never scratch at night. Also ja. Niemals in der Nacht aufgeben. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, oder eigentlich gar nicht so schwierig ist, wenn du sagst, es gab ja gar keine Nacht da oben. Wann hast du denn abgebrochen?
Das war ja spät nachmittags. Okay. Also es war hell, Sonnenuntergang, also alles gut. Der Justinas hat genau das im Vorfeld auch gesagt, also nee, niemals nachts abbrechen, sondern lieber noch mal ein paar Stunden drüber schlafen.
Weil mit jedem Sonnenaufgang neue Energie und neue Zuversicht kommt.
Ja. Okay, ja, das ist ja auch ganz genau. Das kann man ja vielleicht auch mitnehmen aus diesem Podcast für Situationen außerhalb des Radsports oder des Gravelns. Felix, wie ist es bei dir? Hast du schon Pläne, Ziele für 2025? Oder wenn du das jetzt hörst von Tom, sagst du, boah, ey, sowas will ich dann irgendwie unterm Strich auch mal machen? Oder wie ist deine Gravel?
Also wenn ich das höre von Tom, muss ich tatsächlich sagen, sowas möchte ich unbedingt auch mal nicht machen. in dieser Region Radfahren super gerne, aber einfach so, wie es mir Spaß macht, in eigenem Rumgerödel. Mhm. Und tatsächlich, also dieses Großziele setzen, nee, eigentlich nicht. Also mein Ziel ist vor allem, ein paar schöne Runden mit coolen Leuten zu fahren, vielleicht auch mal eine Bikepacking-Runde, vielleicht auch was mal ein paar Tage oder eine Woche geht, aber nichts Konkretes, das lasse ich eher auf mich zukommen. Mhm. Aber irgendjemand von diesen wilden Leuten wird dann schon eine Idee haben, irgendwann.
Also ich muss sagen, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich jetzt durch dieses ganze Bikepacking-Gequatsche in den letzten Wochen schon so ein bisschen angefixt wurde und gedacht habe, ich will das tatsächlich jetzt mal wieder machen. Überlege auch, vielleicht mache ich es sogar auf dem Gravelbike, mal gucken. Und habe mir gedacht, ich guck mal, wer von meinen Freunden oder Verwandten so in der Umgebung wohnt, dass man Touren planen kann. Immer in so, also wie so Couchsurfing bei Freunden und Verwandten, die man vielleicht auch länger nicht gesehen hat und dann so von Ort zu Ort mal irgendwie klein anfangen, vielleicht erstmal nur so 3 Tage oder so.
Coole Idee.
Aber das ist ja.
Aber?
Ja, aber?
Bringt uns wieder zu einem der ganz essentiellen Vorteile des Gravelbikes, denn wenn du so eine längere Tour machst, es wird nie so, wie du es vorher geplant hast. Und mit dem Gravelbike kannst du halt sagen, okay, ich fahre hier lang oder da lang oder dort lang und das kannst du mit dem Rennrad halt nicht. Und viel langsamer bist du nicht mit dem Gravelbike.
Ein guter Freund von mir, der selber so kleine Geschichten organisiert hier in Deutschland, in der Eifel, der hat ein Motto und das ist mir immer hängen geblieben. Es ist das, was du draus machst. Mhm. Und genau so ist es.
Aber wahrscheinlich ist halt es wichtig, dass du es machst. Das gehört noch dazu.
Das gehört dazu, klar. Aber du kannst solche Geschichten fahren wie ich. Grenzen ausloten, wie weit kannst du gehen, extrem fahren. Du kannst Anfänger sein und gucken, wie es funktioniert und dich dann rantasten. Oder du bist halt, ja, du fährst halt einfach schon, weil du schon ein bisschen länger fährst, du das toll findest, vielleicht mal 2-3 Nächte zu fahren, hast ein bisschen Erfahrung. Ja. Es kann sich jeder mit einem Gravelbike verwirklichen.
Und Tipps und Inspiration bietet ja auch immer das Gravelbike-Magazin.
Ich wollte gerade sagen, Moritz, weißt du eigentlich, was für ein Tag heute ist? Mhm. Also der Tag, an dem dieser Podcast hier erscheint.
Ein, zumindest digital schon mal, ein sehr glücklicher Tag. Weil ein ganz besonderer Tag, weil, wie es der Zufall will, am Tag, an dem dieser Podcast erscheint, erscheint auch die neue Ausgabe des Gravelbike-Magazins digital. Und am Folgetag, nämlich am 3. September, erscheint das Heft auch gedruckt am Kiosk. Also wenn ihr jetzt das gehört habt und sagt, Gravelbike ist doch ganz spannend und da gibt es diese ganze Vielfalt und da will ich mehr wissen und Orientierung. Ich glaube, Felix, du weißt besser, was drinsteht, weil du das Magazin gemacht hast. Dann könnt ihr mal ins Gravelbike-Magazin reinschauen.
Wir haben ganz, ganz viele spannende Geschichten nah und fern, also ganz viel, vor allem, was ja schon auch so Fokus ist, Events, Veranstaltungen, Erlebnisse, also wir sind weit weg, wir sind in Island unterwegs beim The Rift, wir sind in Italien unterwegs auf der Südtiroler Weinstraße, Aber auch in Deutschland zum Beispiel waren wir bei der EVERF Gravel Tour auf der Schwäbischen Alb, wo wir ja auch Medienpartner sind mit dem Gravel Bike Magazin, was ein sehr, sehr schönes Event war, wo Tom und ich auch zusammen mit dem Alex mitgefahren sind und auch Routen geguidet haben und Gruppen geguidet haben. Das war echt so super schön. Also vor allem natürlich das Moshpit nachher bei der Party, aber auch auch die Radtour selber war schön. Also wirklich EVERF Gravel Tour nächstes Jahr auf jeden Fall dahin kommen. Super gut. Wir haben spannende Interviews und Porträts, zum Beispiel mit dem vorhin angesprochenen Paul Voss, der irgendwann mal gesagt hat, hey, wir müssen dringend mal eine Geschichte machen, das kann ja wohl nicht sein, jetzt gibt's Gravelbike seit ein paar Jahren und wir haben noch nie eine größere Geschichte zusammen gemacht. Das haben wir nachgeholt jetzt. Also das sehr spannend, hat ein paar sehr interessante Sachen gesagt, ein bisschen davon habe ich vorhin ja auch schon berichtet. Wir haben eine sehr, sehr coole Geschichte zum Thema Routenplanung, so eine Service-Geschichte von A bis Z, worauf man achten muss mit spannenden Insider-Tipps. Wir haben natürlich viele, viele Bikes wieder, die wir zeigen, die wir ausprobiert haben, 12 Gravelbikes jeglicher Couleur, in Titan, in Stahl, in Alu, in Carbon und auch noch für die Leute, die da Bock drauf haben, 4 E-Gravelbikes, da stellen wir auch die zugehörigen Motorsysteme dazu vor und wie das Ganze funktioniert so ein bisschen. Spannende neue Teile natürlich, wir zeigen die neue Shimano GXDA2, die neue SRAM Red Explorer haben wir mal gegeneinander so ein bisschen verglichen, überhaupt mal so ein Deep Dive in das ganze Thema Schaltgruppen, worauf man da achten muss, was es gibt und was man braucht und Frau auch. Ganz viele spannende Themen, auf die ihr euch freuen könnt. Haut rein, greift zu, stürmt den Kiosk oder bestellt euch das Heft online, digital oder gedruckt auf bike-x.de.
Gravelbike Ausgabe 224. Ja, vielen Dank für das Gespräch, ihr beiden Gravel-Experten. Wir bleiben beim Thema Gravel natürlich auch dran, auch in Roadbike, aber vor allen Dingen eben im Gravelbike-Magazin und auf bike-x.de. Und wir freuen uns auf euer Feedback, wie ihr eigentlich zum Gravelbike steht, ob das Gravelbike das neue Rennrad ist oder ob ihr auf der Straße unterwegs seid oder gar nicht mehr auf der Straße, sondern nur noch auf dem Gravelbike. Genau. Schreibt uns da gerne an podcast@roadbike.de. Schreibt uns gerne, was ihr für Themen auch hören wollt, also Themenvorschläge für den Podcast hier könnt ihr uns sehr gerne schicken. Und ich habe schon eine Ankündigung, in 14 Tagen in der nächsten Folge, da sprechen wir wieder über ein Straßenthema. Da haben wir nämlich einen Gast, und zwar die deutsche Meisterin auf der Straße, Franziska Koch vom Team DSM. Und sie erzählt ja über den Frauenradsport, wo der gerade steht, der Frauenprofi-Radsport, wie sich ihre Karriere entwickelt hat, den deutschen Meistertitel natürlich und auch die Tour de France 2024 der Frauen. Dieses Herzschlagfinale, da ist sie mitgefahren und da erzählt sie aus dem Peloton.
Was mich noch interessieren würde übrigens, ihr Leute da draußen, sagt uns auch mal, was ihr davon haltet hier im Roadbike-Podcast, wenn wir hier über Gravelbikes quatschen. Nervt euch das total oder wollt ihr mehr davon? Gerne mal Bescheid sagen.
Auch das gerne an podcast@roadbike.de. Dann macht es gut, schnappt euch euer Fahrrad, egal welches es ist, und raus. Wenn ihr nicht diesen Podcast schon auf dem Fahrrad hört, dann herzlichen Glückwunsch dazu. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.